Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Sie werden einsatzbereit gehalten, Kühlkreisläufe werden nicht unterbrochen, Sicherheitschecks werden weiter durchgeführt, das Personal wird auch gehalten, aber sie produzieren keinen Strom mehr. Und für den Fall, dass wir sie brauchen, fahren sie wieder an.
Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern zu den zwei Atomkraftwerken Isar 2 und Neckar-Westheim 2 gesagt. Doch was bedeutet es eigentlich technisch, diese beiden AKWs im Reservebetrieb zu halten? Dazu hier gleich mehr. Davor schauen wir darauf, wie sich unsere Art zu wirtschaften sowie die Klimakrise auf das Leben der nächsten Generationen auswirkt. Dazu hat der Club of Rome heute einen groß angelegten Report veröffentlicht. Später in der Sendung geht es dann um eine Schlankheitskur für KI-Systeme. Mein Name ist Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Mit Die Grenzen des Wachstums legte der Club of Rome vor 50 Jahren eine der wichtigsten Publikationen zur drohenden Überlastung unseres Planeten vor. Heute sind diese Debatten wohl aktueller denn je, wenn wir auf die Energie- und Klimakrise blicken. Und auch der Club of Rome meldet sich zurück mit seinem neuen, über 250 Seiten starken Report Earth for All, der heute auf Deutsch veröffentlicht wurde. Hierfür haben Klima- und WirtschaftswissenschaftlerInnen 2 Jahre lang gemeinsam an einer Computersimulation zur Zukunft unseres Planeten gearbeitet, die 2 Szenarien entwickelt. Eines davon ist das Too-Little-Too-Late-Szenario, also im Groben, wir machen so weiter wie bisher. Der Bericht schaut sich dann an, wie sich das auf das Leben von 4 fiktiven Mädchen auswirken könnte, die im Jahr 2020 in verschiedenen Ländern geboren wären. Eines davon ist Carla, das in den USA aufwächst. Ich habe mit dem Programmdirektor des Club of Rome, Till Kellerhoff, vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, ob der Reichtum der USA Carla in diesem Szenario vor künftigen Krisen schützen würde.
Carla wird in Los Angeles geboren, in den USA, relativ reiche Familie, und merkt aber recht schnell im Laufe ihres Lebens, dass durch zunehmende Extremwetterereignisse, durch zunehmende Dürre, das Leben auch für sie ungemütlich wird und das reiche Land sie nicht zwangsläufig schützt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einerseits schlagen sich Wetterereignisse natürlich auch in Südkalifornien nieder, sodass Carla irgendwann nach Seattle umzieht, allerdings das Gefühl hat, dass Brände und Hitze ihr folgen. Andererseits hat es natürlich auch was mit einer großen Ungleichheit zu tun, dass der durchschnittliche hohe Einkommen in den USA nicht unbedingt für alle Personen gleichermaßen vorteilhaft wirkt.
Blicken wir mal im Vergleich dazu auf in diesem Szenario, dem Too Little Too Late Szenario, auf das Leben von Samia, die 2020 in Bangladesch geboren wurde. Wie sieht das in diesem Szenario aus?
Ja, Samia wird in eine Familie geboren, wie momentan etwa 3 bis 4 Milliarden Menschen auf der Erde, deren Familien mit weniger als 4 US-Dollar auskommen müssen. Das heißt, die Zeit ist sehr unsicher und aufgrund der stärkeren momentanen Einschläge durch die Pandemie im Jahr 2020, aufgrund stärkerer Extremwetterereignisse, wird Samia in der Situation sehr schnell, sehr klar bewusst, was es heißt, mit den Folgen des Klimawandels umzugehen. In diesem Too Little Too Late Szenario, in dem wir unsere momentanen Trends fortschreiben, sehen wir zwar, dass in den 30er, 40er Jahren die anfangs sehr, sehr starke Luftverschmutzung, mit der Samia in Dakar vor allem zu kämpfen hat, etwas weniger wird, weil auch dort irgendwann langsam erneuerbare Energien Einzug erhalten werden. Dafür werden Extremwetterereignisse sehr, sehr viel stärker und gerade Fluten in Dakar erschweren das Leben von Samia enorm.
Nun sind das ja alles, ja, Sie sagen Szenarien, die in die Zukunft blicken, und das ist ja auch immer schwierig. Auf welchen Datengrundlagen, Computermodellen bauen diese Szenarien denn auf?
Ja, es ist natürlich völlig richtig. Die Geschichte wimmelt von falschen Versuchen, die Zukunft zu deuten. Und Mark Twain wird das Zitat zugeschrieben: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Deswegen sind wir sehr, sehr eindeutig, indem wir sagen, das sind keine Prognosen, sondern Szenarien. Diese Szenarien basieren auf 2 verschiedenen Säulen. Einerseits ein Computermodell, ein systemdynamisches Modell, ähnlich wie bei Die Grenzen des Wachstums, was gemeinsam von Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern und Ökonomen und Ökonomen entwickelt wurde. Und dieses Modell, dieses systemdynamische Modell, schaut sich ganz besonders an, welche Verbindungen es zwischen den sozialen und ökologischen Krisen gibt. Das heißt zum Beispiel, wie wirkt sich steigende Ungleichheit auf die Bekämpfung der Klimakrise aus? Und eine Neuerung, die in diesem Modell mit drinsteckt, ist ein sogenannter Well-Being-Index, ein Index, der das Wohlergehen der Menschen versucht zu bewerten, und dementsprechend zu dem Schluss kommt, dass in dem Too Little Too Late Szenario wir einem sinkenden durchschnittlichen Wohlergehen der meisten Menschen auf der Erde gegenüberstehen, währenddessen im Giant Leap Szenario positive Auswirkungen dazu verzeichnen sind. Vielleicht noch ein Punkt: Modelle sind natürlich nur so gut wie die Annahmen, die man in die Modelle füttert, und die Interpretation, die man aus den Modellen zieht. Deswegen haben wir in den letzten 2 Jahren abgesehen von dieser quantitativen Ebene des Modells mit über 30 Ökonomen und Ökonomen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um diese Annahmen zu prüfen, aber auch die Interpretationen entsprechend zu deuten. Es gibt den bekannten Spruch, alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Und wir glauben, die Nützlichkeit des Modells liegt insbesondere darin, die sozialen und ökologischen Faktoren miteinander in Verbindung zu bringen.
Jetzt haben Sie das Giant Leap-Szenario schon angesprochen, also auf Deutsch Riesensprünge, die wir unternehmen könnten, um unser Wirtschaftssystem ja resilienter zu gestalten. Was sind denn hier die wichtigsten Maßnahmen, die man laut dem Bericht ergreifen müsste?
Was der Bericht im Giant Leap-Szenario macht, ist anhand von 5 großen sogenannten Kehrtwenden zu schildern, welche politischen Maßnahmen eingeführt werden müssten, damit wir ein Wirtschaftssystem kreieren, was innerhalb der planetaren Grenzen des Planeten Wohlergehen für Menschen schaffen kann. Diese 5 Bereiche sind Energietransformation, Nahrungsmitteltransformation, die Bekämpfung der Ungleichheit, die Bekämpfung der Armut und Empowerment, wofür es leider kein tolles deutsches Wort gibt, aber in die Richtung der Geschlechtergerechtigkeit geht. Für jeden dieser 5 Bereiche werden konkrete politische Maßnahmen vorgeschlagen. Einige bekannte, wie beispielsweise im Rahmen der Ungleichheit, progressive Steuermodelle, um dafür zu sorgen, dass die Reichen, die Wesentlichen global auch für die Verursachung der Krise die Verantwortung tragen, auch dafür zahlen werden. Und andere neuere Politikvorschläge, wie beispielsweise das Konzept einer Universal Basic Dividend, einer Grunddividende, die als eine Art Grundeinkommen an Menschen ausgezahlt wird, aus einem Bürgerfonds, der sich daraus speist, dass Firmen, die sich an den globalen Grundgütern der Erde bedienen, sowas wie fossile Energie, dort einzahlen und das gleichmäßig an die Bevölkerung ausgezahlt wird, um eben dafür zu sorgen, dass die Gewinne aus dieser Extraktion von natürlichen Gütern, die allen Menschen gehören sollten, auch gleichmäßig verteilt werden.
Das sagt Till Kellerhoff, der Programmdirektor des Club of Rome. Und der hat heute seinen 250 Seiten Bericht Earth for All veröffentlicht. Und wer jetzt hören möchte, wie das Giant Leap-Szenario das fiktive Leben von Samia und Carla deutlich verbessern würde, der kann das Interview in voller Länge in unserem Podcast oder online auf unserer Website www.deutschlandfunk.de nachhören. Nun zu einem Thema, das im politischen Berlin hohe Wellen schlägt. Gestern wurden die Ergebnisse des 2. Stresstests zum Strommarkt veröffentlicht. Und Robert Habeck hat auch gleich Maßnahmen daraus abgeleitet. So sollen die beiden Atomkraftwerke Isar 2 und Neckar-Westheim 2 im kommenden Winter als Reserve bereitgehalten werden. Gleichzeitig ändert sich aber nichts am Atomausstieg am 31. Dezember. Die beiden Kernkraftwerke sollen nämlich spätestens dann vom Netz gehen und nur im Krisenfall wieder Strom liefern. Was das jetzt genau bedeutet und welche Fragen damit verknüpft sind, das weiß Dagmar Röhrlich.
Atomkraftwerke sind für den Grundlastbetrieb gedacht, sprich, man fährt sie hoch und sie liefern rund um die Uhr Strom. Im Grunde genommen bleibt das bei der gestern vorgestellten Idee auch so, denn einmal wieder am Netz sollen die beiden Reaktoren bis spätestens Mitte April weiterlaufen, auch wenn die Notsituation beendet ist. Ein abgeschaltetes Atomkraftwerk wieder hochzufahren dauert zwischen 2 Tagen und einer Woche. Einer der Faktoren, welche wiederkehrenden Prüfungen stehen gerade an. Also muss einfach nur die Funktionsfähigkeit der Notstromdiesel getestet werden oder sind größere Überprüfungen notwendig? Damit die Betreiber ihre Anlagen überhaupt wieder hochfahren können, müssen sie ihr gesamtes Personal vorhalten, ob es nun gebraucht wird oder nicht. Und wie lange sie produzieren können, das hängt davon ab, wie weit der Brennstoff reicht, denn es sollen keine neuen Brennelemente eingesetzt werden. Für Isar 2 hat Betreiber E.ON erklärt, dass man bis zum 31. Dezember volle Leistung fahren könne und erst dann in den sogenannten Streckbetrieb gehen müsse. Dieser Streckbetrieb gehört zu den normalen Maßnahmen, um die reine Produktionszeit eines Reaktorkerns zu verlängern. Dabei wird die Kühlwassertemperatur langsam abgesenkt, damit die Kettenreaktion weiterläuft und die Ausbeute aus den Brennelementen maximiert wird. In Isar 2 käme man mit diesem Streckbetrieb bis Ende März, im EnBW-Kraftwerk Neckar-Westheim 2 hingegen nur bis Anfang Februar. E.ON will zunächst einmal prüfen, ob der Plan der Regierung technisch und organisatorisch machbar sei, und EnBW erwartet vor dieser Prüfung zunächst eine Konkretisierung.
Dagmar Röhrlich über die Hürden, wenn Kernkraftwerke im kommenden Winter im Notfall Strom liefern sollen. Und die Frage des Stromverbrauchs, die stellt sich zunehmend auch bei künstlichen Intelligenzen. Die werden ja in der Industrie und in unserem Alltag immer wichtiger, etwa bei Routenberechnungen oder auch bei Spracherkennung. Gleichzeitig arbeiten KI-Systeme häufig ineffizient und verbrauchen viel Energie. Um hier eine Lösung zu finden, forscht ein Team aus Berlin an einer ganz neuen Hardware. Winzige, nanometerkleine Magnetwirbel sollen KI-Systeme effizienter und sparsamer machen. Wie das funktionieren soll, haben die Forschenden diese Woche auf der Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Regensburg vorgestellt. Frank Rotelüschen hat sie getroffen und berichtet von der Idee, die sich in ferner Zukunft eventuell auch in unseren Alltagshilfen finden könnte.
Auf Leo Prechtinger Weg nach Norden.
Wenn einem die Navigations-App auf dem Smartphone den Weg weist, stecken ausgefeilte Computerprogramme dahinter, Algorithmen der künstlichen Intelligenz.
Auf Leo Prechtinger Weg nach Süden.
Auch andere Anwendungen profitieren vom maschinellen Lernen, zum Beispiel die automatische Spracherkennung und die Bildersuche im Internet. Das Problem mit diesen KI-Algorithmen? Oft benötigen sie eine enorme Rechenleistung und verschlingen dadurch viel Energie.
Man braucht dann Großrechnerkapazitäten, die unglaublich viel Strom brauchen, also inzwischen fast die ganze Länder, wenn man das zusammennimmt.
Sagt Felix Büttner, Physiker am Helmholtz-Zentrum Berlin und an der Uni Augsburg. Ein Beispiel, die Spracherkennung. Um einen Satz sinnvoll zu erfassen, braucht der Algorithmus eine Art Kurzzeitgedächtnis. Nur so kann die Maschine am Ende eines Satzes wissen, wie dieser Satz überhaupt angefangen hat. Um das zu erkennen, muss der Algorithmus laufend Daten aus der CPU, also dem Prozessor, in einen Zwischenspeicher schaufeln und wieder abrufen.
Und dieses ständige Hin- und Herschieben zwischen Informationen aus dem Speicher und der CPU macht die künstliche Intelligenz aktuell unglaublich rechenintensiv.
Deshalb setzt Büttner auf ein neues Konzept. Vereinfacht gesagt soll es Prozessor und Speicher in einem Element vereinen und dadurch das energiefressende Hin- und Herschieben der Informationen vermeiden. Die Basis dafür sollen sogenannte Skirmionen bilden. Das sind nanometerkleine Magnetwirbel. Bildlich gesprochen sind das Abertausende von winzigen Kompassnadeln, die so ausgerichtet sind, dass sie alle zusammen einen Wirbel bilden. Sie lassen sich gezielt auf bestimmten magnetischen Materialien erzeugen, etwa durch kleine präzise Stromstöße. Diese magnetischen Wirbel haben für Felix Büttner das Potenzial, künstliche Intelligenzen deutlich stromsparender zu machen.
Skirmionen haben bestimmte Eigenschaften, die Hoffnung machen, dass man das viel effizienter realisieren kann. So wie unser menschliches Gehirn ja auch sehr effizient funktioniert, mit nur wenigen Watt unglaubliche Leistung vollbringen kann.
Der Clou an den Skirmionen, sie können eine Art Gedächtnis besitzen. Denn schickt man ein Stromsignal in so einen Wirbel, kann er wachsen und wird dadurch größer. Beim Auslesen der Information wird diese Größe gemessen und daraus lässt sich berechnen, wie groß der Wirbel war, bevor er das Signal empfangen hat. Die jeweilige Größe eines Wirbels verrät also etwas über seinen früheren Zustand, nichts anderes als ein primitives Gedächtnis. Und wie weit sind Büttner und seine Leute mit ihrer Forschung?
Die Basisbausteine sind da, wir können sie erzeugen, wir können sie hin und her schieben, wir können sie Milliarden von Male reproduzierbar die gleiche Bewegung vollführen lassen.
Jetzt gilt es, aus den Nanomagnetwirbeln erste Schaltkreise zu bauen. Auf denen werden zwar noch keine KI-Algorithmen laufen können, aber diese Prototyp-Schaltkreise sollen immerhin demonstrieren, dass das neue Konzept wirklich funktioniert. Die Industrie jedenfalls zeigt schon mal Interesse.
Konkret sind wir jetzt zum Beispiel im Gespräch mit Infineon, die ja der größte Chiphersteller in Europa sind. Und da versuchen wir, ein Projekt zustande zu bringen, um Skirmion dann einfach ein Stück weiter in die Anwendung zu bringen und dann hoffentlich so weit anzustoßen, dass Infineon in ein Produkt umwandelt, was halt wirklich dann auch für die Gesellschaft nützlich ist.
Und auch die Handynavigation
auf Leo Prechtinger Weg nach Norden
sollte dann deutlich weniger Energie brauchen als bislang.
Ein Bericht von Frank Rotelüschen.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Egal ob Brücke oder Haus, es braucht häufig Beton. Normalerweise stabilisieren den Stahlstäbe, damit der Kunststein nicht unter seinem eigenen Gewicht zusammenbricht. Da aber Stahl selbst die Konstruktion deutlich schwerer macht, haben Forschende vor einigen Jahren eine Alternative vorgestellt. Und zwar Carbonfasern, also das leichte Hightech-Material aus Flugzeugen und Fahrrädern. Ob sich der Carbonbeton schon auf Baustellen finden lässt, dieser Frage ist Helmut Nordwig nachgegangen.
In einer Kiste lagert Sergei Rempel fingerdicke Stahlträger. Damit werden heute noch 99% des Betons verstärkt oder bewährt, wie die Fachleute sagen. Aus Sicht des Bauingenieurs von der Hochschule Augsburg ist das aber nicht die Zukunft.
Ein Gebäude wie das Pantheon, das hält über 2000 Jahre. Unsere Brücken, Stahlbetonbrücken, 100 Jahre wäre schon ganz gut. Woran liegt das? Im Pantheon ist kein Stahl verbaut. irgendwo ist auch das Problem. Das müssen wir Stahl irgendwie ersetzen.
Stahl rostet und muss deshalb mit einer dicken Betonschicht überdeckt werden, damit keine Feuchtigkeit rankommt. Auf dem Hof seines Instituts zeigt Sergei Rempel eine Alternative. Eine dünne Betonplatte, in der schwarze Fasern stecken, deutlich dünner als Haare und zu rund 3 mm dicken Strängen gebündelt.
Sie haben ganz, ganz viele feine Fasern. Man muss jetzt noch ehrlich sein, es ist halt auch immer noch erdölbasiert, die unter hohen Temperatur hergestellt werden. Diese Fasern müssen dann hinterher wieder zusammengeklebt werden, quasi ein Tränkungsmaterial. Dieses Tränkungsmaterial wäre natürlich auch schön, wenn es auch biobasiert wäre, dann hätten wir wirklich schönen Werkstoff.
Denn die Kohlenstofffasern können zu Matten geflochten werden, die zur Bewehrung in den Beton eingebracht werden. Im Prinzip ähnlich, wie es mit Stahl gemacht wird, aber aus der Sicht des Bauingenieurs hat Carbon große Vorteile.
Man muss etwas vorsichtiger umgehen. Meine Erfahrung ist, wenn die Arbeiter das erstmal sehen, denken sie, oh nee, was ist das wieder, was wollen wir damit machen? Aber nach 1-2 Wochen, wenn die mit einmal ein bisschen probiert haben, stellen die fest, ich muss keine Flex haben, ich kann es mit der Schere schneiden. Und das andere ist, es ist deutlich leichter auch als Stahl. So eine Bewehrungsmatte, wo ich einen Kran für brauche, kann ja nicht einer über die Schulter nehmen und dann irgendwo reintragen.
Und weil Carbon nicht rostet, reichen wenige Millimeter Betonüberdeckung statt einiger Zentimeter, wie das bei Stahl vorgeschrieben ist. Zusätzlich kann die Matte selbst deutlich filigraner sein, denn Carbon ist etwa 6-mal tragfähiger. Weil die Fasern flexibel sind, ist auch der 3D-Druck von Beton einfacher. Dazu muss Carbon aber nicht immer in Form von Matten verwendet werden. Der Materialchemiker Dirk Volkmer von der Augsburger Universität erforscht einen Beton, dem direkt kurze Stückchen Carbonfaser zugemischt werden.
Wir sind einen anderen Weg gegangen und haben Kurzfasern, vereinzelte Kurzfasern in den Beton eingemischt. Ein Verfahren, was weniger Handarbeit benötigt und die herkömmliche Technologie auf der Baustelle eigentlich erhält, während Carbonfaserbewehrung durch textile Einlagen eine sehr aufwendige Produktionstechnologie voraussetzt.
Die kurzen Fasern können dabei auch aus Recyclingmaterial stammen, etwa von ausrangierten Windradflügeln. Diese Technik ist aber noch in der Entwicklung. 2024 will Dirk Volkmer den Kurzfaserbeton im Rahmen eines großen Forschungsprojekts in der Praxis erproben. Dagegen sind die Matten aus Carbonbeton bereits in Bauwerken zu finden, etwa als Material für die Sanierung eines Fußgängerstegs über den Rhein bei Alpbruck in Südbaden.
Dann haben wir in Gaggenau die allererste Straßenbrücke hergestellt, aus rein Carbonbeton. Die Brücke hat keine Asphaltschutzschicht, man fährt auf dem reinen, nackten Beton. Muss auch nicht mehr instand gesetzt werden. Dann, anderer großer Punkt ist, eine vorgängige Fassade haben wir wirklich sehr oft schon gemacht. Vorteil ist, wir können die auf 3 cm reduzieren. Normaler Stahlbeton wäre 7 cm. Das heißt, wir haben über 50% Beton eingespart.
Etwa an einem Gebäude in Neumarkt in der Oberpfalz. Es sind alles Anwendungen für außen, für die Carbonbeton in Frage kommt. Innen gilt das Material als nicht brandbeständig genug. Auch ist es derzeit noch teurer als der herkömmliche Beton, aber das könnte sich mit einer allgemeinen Zulassung ändern. Die gibt es noch nicht. Bisher muss die Verwendung jedes Mal einzeln genehmigt werden. Das wird sich aber wohl noch in diesem Jahr ändern, sagt Sergei Rempel, der selbst im zuständigen Ausschuss sitzt.
Dann steht jedem Tragwerksplaner in Deutschland ein Blatt Papier zur Verfügung, womit er bemessen kann. In der Richtlinie steht aber auch drin, welche Versuche der Hersteller von der Bewehrung machen muss, damit er eine Zulassung bekommt. Das kann er machen und dann kann der Tragwerksplaner loslegen. Eigentlich alles damit bauen.
Ein erstes Gebäude aus Carbonbeton-Fertigteilen wird Ende September in Dresden eingeweiht. Das Besondere, zusätzlich haben die Poliere mehrfach gekrümmte Wand- und Deckenelemente realisiert. In dieser geschwungenen Form und so dünn wäre das mit herkömmlichem Beton nicht möglich. Eine rasante Entwicklung also. Vor 20 Jahren war Carbonbeton kaum mehr als eine tolle Idee. Heute ist er Realität und eröffnet der Architektur ganz neue Möglichkeiten.
Helmut Nordweg über Carbonbeton zwischen Bauinnovation und Zulassungshürden. Tropische Regenwälder werden immer weniger widerstandsfähig. Das ist die erste Meldung aus der Wissenschaft, heute von und mit Michael Stang.
Tropische Regenwälder binden CO2 und sind wichtig für die Biodiversität. Ob und wie diese Ökosysteme auf Dürren reagieren, war bisher unbekannt. Um das zu klären, hat ein internationales Team monatliche Radardaten von tropischen Baumkronen analysiert, die zwischen 1992 und 2018 von Satelliten gesammelt wurden. Die Dichte der Baumkronen gab Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt in der Biomasse. Demnach haben sich die Regenwälder in weiten Teilen der Welt nicht vollständig von den verschiedenen Dürreperioden erholt. Der Effekt war in Südamerika am stärksten ausgeprägt, heißt es im Fachblatt PNAS. Dort zeigten 93% der analysierten intakten Regenwälder im Laufe der Zeit ein abnehmendes Feuchtigkeitssignal.
Anatomische Merkmale sollen Hybriden enttarnen.
Viele Menschen außerhalb Afrikas tragen einen Anteil Neandertaler-DNA in ihren Genen, da unsere Vorfahren gemeinsamen Nachwuchs mit Neandertalern bekamen. Um solche Spuren nicht nur im Erbgut, sondern auch am Skelett zu erkennen, hat ein Team aus Tübingen und Kapstadt Dutzende Menschenschädel aus dem späten Paläolithikum Eurasiens untersucht, die auf die Zeit vor ungefähr 40.000 bis 20.000 Jahren datiert werden. Die Forscherinnen untersuchten mehrere Schädelregionen auf Anzeichen von Hybridisierung. Wie sie im Fachblatt Nature Ecology and Evolution schreiben, finden sich solche Merkmale in der Hirnschale und im Unterkiefer, nicht aber im Gesicht.
Die Waldbrände erreichen Rekordemissionen.
Die Waldbrände in ganz Europa verursachten in diesem Sommer die höchsten Emissionen seit 2007, berichtet ein Team des Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Die Kombination der Hitzewelle im August mit anhaltender Trockenheit in ganz Westeuropa führte demnach zu einer höheren Waldbrandaktivität, Intensität und Dauer. Laut den heute vorgestellten Daten werden die gesamten Waldbrandemissionen aus der Europäischen Union plus Großbritannien vom 1. Juni bis 31. August auf 6,4 Megatonnen Kohlenstoff geschätzt.
Möwen sind unterschätzte Flieger.
Denn die Vögel können im Flug ihre Flügelgelenke dynamisch verstellen, um die Stabilität ihres Gleitflugs bei zunehmender Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Zudem dämpfen sie damit die durch Windböen verursachten Schwankungen in Geschwindigkeit und Ausrichtung. Das geht aus einer Studie im Fachblatt PNAS hervor. Darin hat ein Team der Universität von Kalifornien in Davis ein Modell entwickelt, das die Bewegungen der einzelnen Gelenke von Schulter, Ellbogen und Handknochen während des Gleitflugs darstellt. Diese Erkenntnisse könnten bei der Entwicklung unbemannter Luftfahrzeuge helfen, hoffen die StudienautorInnen.
Die Nebenwirkungen eines Corona-Boosters sind gering.
Zumindest hinsichtlich des Myokarditis-Risikos bei jungen Männern nach der dritten Dosis des Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoffs. Das zeigt eine Studie aus Israel im Fachblatt Circulation. Demnach lag das Risiko einer Herzmuskelentzündung bei Männern im Alter von 16 bis 19 Jahren nach dem Booster bei etwa 1 zu 15.000. Die beobachteten Fälle waren somit selten und hatten einen milden Verlauf. Studien und Berichte von Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt hatten einen möglichen Zusammenhang und ein potenziell erhöhtes Myokarditis-Risiko nach einer mRNA-Covid-19-Impfung vermutet.
Sternzeit 6. September. Das Ende der Raumstation. Kürzlich verkündete Juri Borisow, der neue Chef der russischen Weltraumbehörde, sein Land werde die internationale Raumstation nach dem Jahr 2024 verlassen. Bis dahin ist die Zusammenarbeit mit NASA und ESA vertraglich geregelt. Dass Russland tatsächlich in 2 Jahren die ISS verlässt, wie manche befürchten, ist extrem unwahrscheinlich. Denn das Land hätte dann im All kein Ziel mehr für seine Kosmonautinnen und Kosmonauten. Zwar heißt es, man wolle sehr bald eine eigene Station in der Erdumlaufbahn aufbauen, allerdings ist das nicht in 2 Jahren zu schaffen, wenn es überhaupt jemals gelingt. Im letzten Jahr haben russische Kosmonauten das Wissenschaftsmodul Nauka an die ISS angedockt, mit fast 2 Jahrzehnten Verspätung. Auch eine Zusammenarbeit mit China wäre für Russland keine gute Alternative. Denn die chinesische Raumstation Tiangong zieht auf einer Bahn um die Erde, die von den russischen Weltraumbahnhöfen Baikonur und Vostochny aus nicht zu erreichen ist. Die Ankündigung, sich aus der ISS zurückzuziehen, dürfte daher eher der Propaganda in Kriegszeiten geschuldet sein. Tatsächlich braucht niemand die Raumstation so dringend wie Russland. Ohne die ISS wäre die astronautische Raumfahrt des Landes am Ende. Vermutlich zieht sich Russland, dann gemeinsam mit NASA und ESA, in 6 bis 8 Jahren zurück, Dann ist die ISS technisch am Ende und wird wohl gezielt versenkt. Auch dieser Rückzug wäre, wie von Juri Borisow angekündigt, nach 2024.
Das war Forschung aktuell. Mein Name ist Maximilian Prose. Schön, dass Sie heute dabei waren.